Er stellte den Kragen seines Mantels hoch und vergrub die Hände tief in den Taschen. Das, was er tun musste, würde ihm nicht leicht fallen. Doch er hatte keine Wahl. Er würde einen Mann töten und damit eine ganze Nation retten. Wenn nur alles gut ging. Sein Nachdenken wurde durch ein klopfendes Geräusch unterbrochen und er hob seinen Blick. Eine gebeugte Gestalt kam ihm entgegen, die mit einem Stock den Weg abtastete, während sie vorsichtig über das unebene Kopfsteinpflaster schlurfte. Ein Blinder, der eine zerschlissene, hechtgraue Uniform trug, die ihn als ehemaligen Soldaten der K&K-Armee auswies. Als der Invalide ihn passierte, stieg ihm der Geruch des Elends in die Nase, Schweiß, Alkohol und gekochte Rüben. Er sah dem Mann, der nur einer von abertausenden Notleidenden war, hinterher und fühlte sich in seinem Entschluss bestätigt. Ja, es war richtig, was er im Begriff war zu tun. Dem jungen Staat ging es schlecht. Österreich darbte und siechte, und es war kein Ende in Sicht. Nicht seit am Tag zuvor der letzte Lichtblick ausgelöscht worden war. Die deutsche Revolution war gescheitert. Nach gerade mal 100 Stunden war der Umsturzversuch, der die Weimarer Republik durch eine Militärdiktatur ersetzen sollte, infolge eines Generalstreiks der Arbeiterschaft beendet worden. Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke waren stillgelegt, sämtliche Nachrichten und Verkehrsverbindungen ausgeschaltet. Der Alltag im Nachbarreich war zum Erliegen gekommen. Seine Geschicke waren nicht mehr lenkbar. Den heldenhaften Freiheitskämpfern war nichts anderes geblieben, als aufzugeben. Wussten die Proletarier denn nicht, was sie mit ihrem Widerstand angerichtet hatten? Dank ihnen würde kein frischer Wind aufziehen, es würde kein verheißungsvolles Regime an die Macht gelangen, das den Zusammenschluss ihrer beiden Reiche befürwortete und den Schandfrieden sowie die unerhörten Verträge, mit denen die Siegermächte sie knechteten, ablehnte. Alles würde so bleiben wie jetzt. Doch das durfte es nicht. Wenn es so weiterging, waren sie verloren. In seinem Tun bestärkt, eilte er mit zügigen Schritten durch die schmale Himmelpfortgasse und wurde erst langsamer, als er das ehemalige Winterpalais des Prinzen Eugen passierte. Das Barockjuwel war genauso schön und prächtig wie die Epoche, für die es stand. Der Glanz des Hauses Habsburg indes war erloschen. An seiner Stadt war eine Republik des Elends getreten, die ihren Einwohnern keine Zukunft bieten konnte. Eine Zukunft aber war es, was die Menschen am dringendsten brauchten, Hoffnung und eine Perspektive, und genau dafür würde er jetzt sorgen. Er bog in die Seilerstätte ein und blieb eine Weile vor dem Haus stehen, in dem Stadtrat Richard Fürst lebte. Prüfend blickte er sich um.
»Für Gott und Vaterland«,
murmelte er schließlich und betätigte die Türglocke. Montag, 22. März 1920.
»Bereust du es?«
Rajonsinspektor August Emmerich schaute seinem Assistenten, der ihm gegenüber saß, in die Augen und massierte sein rechtes Knie. Eine Kriegsverletzung versteifte sein Bein immer mehr. Bald würde er gar nicht mehr in der Lage sein, es zu beugen, und die damit verbundenen Schmerzen wurden auch immer schlimmer.
»Dass ich Ihnen in die Abteilung Leib und Leben gefolgt bin?«
»Du sollst meine Fragen nicht mit Gegenfragen beantworten.«
Emmerich zündete sich eine selbstgedrehte Zigarette an, der einzige Luxus, den er sich derzeit leistete.
»Sag schon, bereust du's?«
Anstatt etwas zu entgegnen, ließ Ferdinand Winter seinen Blick durch das Zimmer wandern, das seit 3 Monaten ihre Arbeitsstätte war. Während die lang gedienten Kriminalbeamten sich im Kommissariat an der Rossauer Lände zu zweit oder zu dritt ein Büro teilten, waren sie beide zu den Sekretärinnen und Amtsdienern in die Schreibstube gesetzt worden, offiziell aufgrund von Platzmangel. Emmerich betrachtete